Anneke, was hältst du für das schlauste Tier?
Hunde, würde ich sagen. Die können ja eigentlich alles lernen, auch Wörter. Und die Spürhunde, die sind sowieso super schlau.
Guter Punkt, ja. Ich dachte aber an Tintenfische, die sind nämlich auch ziemlich clever und haben auch ein vergleichsweise großes Gehirn. Noch, muss man vielleicht sagen.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Britta Wagner
und Anneke Schäfer und wir haben 4 Wissensnachrichten für euch dabei.
Ein Effekt des Klimawandels könnte dazu führen, dass die Gehirne von Tintenfischen schrumpfen, nämlich die Versauerung der Ozeane.
Dass das Meerwasser saurer wird, liegt zu einem großen Teil daran, dass wir Menschen viel zu viel CO2 rausblasen. Das kommt dann auch im Ozean an und da senkt es den pH-Wert.
Der starke Effekt von diesem etwas saureren Wasser hat ein Team rund um einen Forscher von der kanadischen Acadia University ziemlich überrascht. Die Forschenden, die haben Experimente mit Riffkalmaren gemacht. Die haben sie in Tanks mit unterschiedlich saurem Wasser aufgezogen.
Ein Becken hatte normales Meerwasser drin, das andere Wasser mit einem saureren pH-Wert, so wie es laut Klimamodellen mal wird für das Jahr 2100.
Und die Kalmare aus dem saureren Meereswasser, die hatten nur ein halb so großes Gehirn wie die anderen. Der kanadische Biologe war davon so überrascht, dass er erstmal die Messinstrumente gecheckt hat, ob die nicht vielleicht Quatsch anzeigen. Haben sie aber nicht.
Jetzt bedeutet ein kleineres Gehirn nicht unbedingt doof, aber bei den Tintenfischen sind vor allem die Sehbereiche im Gehirn geschrumpft und das ist tatsächlich doof für die Kalmare.
Genau, denn die sind für die Beutejagd auf eine gute Sicht angewiesen und frühere Studien hatten auch schon gezeigt, dass Kalmare in saurerem Wasser weniger jagen und auch weniger fressen. Heißt, der menschengemachte Klimawandel mit der Ozeanversauerung könnte also tatsächlich ein Problem für die Tintenfische werden.
Wir schauen jetzt in den Weltraum und zwar auf Raketen, die ins All fliegen.
Die meisten Raketen sind bisher quasi Wegwerfartikel, einmal ins All fliegen lassen und sie sind kaputt, also Schrott.
Die Raumfahrtbranche arbeitet aber schon länger an recycelbaren Raketen, von denen sich dann zumindest Teile wiederverwerten lassen. Ganz vorn dabei ist das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX.
Doch jetzt meldet auch China über seine Staatsmedien einen Erfolg. Das Land hat zum ersten Mal die erste Stufe einer Trägerrakete kontrolliert zurückgeholt. Die gilt als wertvollster Teil einer Rakete.
Die chinesische Technik läuft über ein spezielles Rückholschiff. Das passt auch, der Name, es heißt nämlich Pfadfinder. Das kann sich auf dem Meer bewegen und sich dann da genau in die Position bringen, die nötig ist für das Raketenteil, das runterkommt.
Auf einem Video ist zu sehen, wie die Raketenstufe mit laufendem Triebwerk nach unten in das Auffanggerüst von dem Schiff steuert und da fast senkrecht reinsinkt. Test beim ersten Raketenflug erfolgreich, meldet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.
Das System ist anders als das von SpaceX. Die chinesische Rakete landet nicht selbst auf eigenen Füßen, sondern die wird von den Seilen aufgefangen, die auf einem Gerüst aufgebaut sind auf diesem Schiff. Aber China ist damit auch einen großen Schritt weiter in Richtung recycelbare Raketen.
Und die machen die Raumfahrt dann billiger.
Britta, jetzt geht's um KI. Bist du bei dem Thema vorne mit dabei oder eher skeptisch?
Beides. Also ich finde es für viele Sachen gut, möchte es aber nicht für alles verwenden.
Ja, und genau so geht's auch ganz vielen Menschen. Das hat eine Umfrage in Großbritannien gezeigt. Denn auch unter denen, die KI eigentlich positiv sehen, machen sich viele Sorgen. 42% haben gesagt, dass sie KI bewusst weniger nutzen mittlerweile.
Die Umfrage, die kommt vom King's College London. Gut 2000 Erwachsene wurden da gefragt und die Menschen sorgen sich vor allem um Datenschutz und Sicherheit.
Wenn sie dann aber weniger KI nutzen wollen, dann ist das gar nicht so leicht, die zu vermeiden. 70% sagen, dass das schwierig oder unmöglich ist.
Man muss sich ja auch direkt dazu bringen, zum Beispiel, wenn da bei der Google-Suche oben diese KI-Zusammenfassung angezeigt wird, dass man dann sich runterscrollt und sich die echten Suchergebnisse anschaut, bin ich manchmal auch einfach zu faul, obwohl ich das schon wichtig finde, zu den echten Quellen da weiterzugehen. Ich habe das auch nicht überall ausgestellt in meinen Geräten.
Ja, ist kompliziert, muss man sich drum kümmern. Ein Fazit der Autoren ist, dass es in der öffentlichen Meinung kein klares Dafür oder Dagegen gibt. Viele Menschen sehen eben beides, geht mir auch so, aber deshalb sollte man auch wirklich wählen können, ob man in einer bestimmten Situation KI nutzen will oder nicht.
Jetzt zum Abschluss nochmal Tiere. Wir haben ja auch angefangen mit dem Tintenfisch. Und jetzt geht's um eine Maus, die einen Rekord gebrochen hat.
Ja, eine Blattohrmaus aus Chile. Die hat den Rekord gebrochen, den vorher ein Pfeifhase gehalten hatte. Sie ist nämlich das Säugetier, das in größter Höhe lebt. Forschende haben sie vor ein paar Jahren in den chilenischen Anden entdeckt, auf einem Gipfel in über 6700 Metern Höhe.
Das ist wirklich hoch und das war ein neuer Rekord, denn der Pfeifhase war mehrere hundert Meter weiter unten gesehen worden und ein internationales Forschungsteam hat in der Fachzeitschrift Science beschrieben, wie die Maus in so großer Höhe leben kann.
Für die meisten Arten wäre das einfach unmöglich, wegen der Kälte, weil Sauerstoff fehlt und der Luftdruck auch so gering ist. Die Maus schafft es aber trotzdem und das Team wollte wissen, wie. Dazu hat es das Erbgut von Mäusen aus der Höhe verglichen mit denen von Tieren, die weiter unten leben.
Die Forschenden haben Tests im Labor gemacht und Höhe simuliert und es kam raus, dass die Bergmaus nicht einfach einen Vorteil hat, warum sie mit der Höhe so gut klarkommt, sondern mehrere.
Die haben sich richtig gut angepasst, die kleinen Blattohrmäuse. Sie können Sauerstoff besser nutzen, die Muskeln erzeugten mehr Wärme und auch die Ernährung hat eine Rolle gespielt. Zum Beispiel fressen sie auch Flechten, die an Steinen wachsen.
Ja, die Maus muss da einfach nehmen, was da ist. Viel Auswahl gibt es so weit oben in den Bergen ja nicht.
Das war's von uns. Nächste Woche gibt's wieder neue Wissensnachrichten hier. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.